Hol dir jetzt die besten Tipps und Impulse für dein Zeit- und Selbstmanagement sowie eine höhere Teamproduktivität unter produktiver.ch/newsletter.
Hallo, ich bin Ivan Blatter, dein Produktivitätscoach. Ich führe dich und dein Team dazu, produktiver und dabei stressfrei zu arbeiten. In dieser Folge zeige ich dir, weshalb es sich auch für dich lohnt, ein Zeittagebuch zu führen. Es gibt eine kleine, lockere Serie hier in meinem Podcast, nämlich die Serie Back to the Roots. Und diese Folge hier gehört irgendwie auch da rein. Was will ich mit dieser Serie erreichen? Nun, ganz einfach, ich nehme mir ein paar sehr grundlegende Themen rund um Zeit- und Selbstmanagement und erkläre nochmal so die Grundsätze, zeige, wie ich diese Grundsätze versuche umzusetzen und wie wir das auch im Team tun, also mit meiner Frau zusammen und ich. Diese Folge passt so fast rein, weil es ist ein sehr, sehr grundsätzliches Thema, eben dieses Zeittagebuch. Nur beim Umsetzungsteil selber, da kann ich dir nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil dieses Zeittagebuch, das führst du mal und dann hast du wieder ein paar Monate oder sogar Jahre Ruhe, weil dann hast du deine Erkenntnisse gewonnen. Das ist nicht etwas, was wir dauerhaft umsetzen, so wie zum Beispiel das Thema Kalender, wo es auch schon eine Back-to-the-Roots-Folge gab und so weiter. Also, lange Rede, kein Sinn. Es ist eine Back-to-the-Roots-Folge. Es geht um das Zeittagebuch und du darfst dich freuen über ein paar Einsichten. Du wirst auch lernen, weshalb sich ein Zeittagebuch lohnt, wie ein Zeittagebuch funktioniert, ob es irgendwelche Tools gibt, die ich dir empfehle und vieles, vieles mehr. Lass uns deshalb direkt loslegen. Worum geht es eigentlich? Ja, eigentlich gilt doch, dass man vor jeder Veränderung, vor jeder Verbesserung zuerst mal genau hinschauen sollte, damit man erkennt, wo man eigentlich steht. Und damit man dann gezielt auch Veränderungen vornehmen kann. Es bringt nichts, einfach blind drauf loszurennen und Dinge zu verändern und zu optimieren, wenn du nicht zuerst eine gründliche Analyse gemacht hast, wo du eigentlich stehst. Das hat ganz viele Gründe, die eigentlich sofort einleuchtend sind. Ein wichtiger Grund ist auch, man sieht ja nur, was man sieht. Man sieht seine eigenen blinden Flecke nicht. Und wenn man diese nicht zuerst ausfindig macht, ja, dann versteckt man auch relativ viel Potenzial. Das Problem bei den blinden Flecken ist halt, dass man sie eben nicht sieht. Man kann mit fremder Hilfe, zum Beispiel mit einem Coach, sich auf die Suche nach diesen blinden Flecken machen und die dann auch gezielt in der Analyse und in der Umsetzung, in der Veränderung dann aufnehmen. Oder man kann auch versuchen, mit so Instrumenten wie eben mit diesem Zeittagebuch die blinden Flecke zu erkennen. Übrigens, was ich jetzt hier erzähle, dieses Zeittagebuch, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie wenn du abnehmen willst oder wenn du nicht gut schlafen kannst. Auch da schaust du doch zuerst mal hin, was eigentlich los ist. Du analysierst den Ist-Zustand und du notierst dir zum Beispiel, wann du was isst oder wie du geschlafen hast oder wann du ins Bett gegangen bist und was du vorher gemacht hast und so weiter und so fort, um eben Muster zu erkennen. Und das Spannende, was dabei passiert, so als angenehmen Nebeneffekt sozusagen, ist, dass wir häufig schon uns anders verhalten, nur weil wir bewusst hinschauen und Dinge eben aufschreiben. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, sobald du anfängst, deinen Schlaf zu tracken, also aufzuschreiben, wann du ins Bett gehst und wie lange du schläfst, oder mit deiner Apple Watch oder sonst irgendeinem Gerät deine Schlafphasen analysierst, gehst du früher ins Bett oder versuchst dich mehr mit gutem Schlaf zu beschäftigen, einfach weil du das jetzt trackst und weil deine Aufmerksamkeit auf diesem Thema ist. Genauso beim Abnehmen. Wenn du abnehmen willst, beginn doch einfach mal damit, jede deiner Mahlzeiten einfach zu fotografieren mit deinem Smartphone. Fertig. Nicht Kalorien zählen, nicht irgendwie etwas verändern oder so, sondern einfach nur mal festhalten, wo du stehst. Und weil du deine Aufmerksamkeit da drauf legst, verzichtest du vielleicht eher mal auf den Schokoriegel und greifst zur Banane oder so. Also das bringt schon etwas, wenn man nur seine Aufmerksamkeit auf ein Phänomen lenkt und da wirklich aufschreibt, was eigentlich ist. Dieses Tagebuch hilft dir dann eben auch dabei, Muster zu erkennen, die dir vielleicht sonst nicht unbedingt auffallen. Und was beim Abnehmen und beim Schlafen wunderbar funktioniert, funktioniert eben auch bei unserem Umgang mit der Zeit. Willst du also mal sehen, wo deine Zeit hinfließt, dann ist so ein Zeittagebuch ein echter Augenöffner. Du wirst liebgewonnene Gewohnheiten erkennen, die eher schlecht als recht für dich sind. Du wirst deine Zeitfresser ausfindig machen, die du vielleicht noch gar nicht so als Zeitfresser empfindest oder erkannt hast. Und du siehst schwarz auf weiß, wofür du deine Zeit eigentlich nutzt und letztendlich auch, ob und wie produktiv du bist. Natürlich weißt du vieles davon schon sehr intuitiv, aber wenn du das schwarz auf weiß vor dir liegen hast, dann gibt dir das einen ganz anderen Eindruck und ganz neue Möglichkeiten, wo du dann eben ansetzen kannst. Du nimmst also mit dem Zeittagebuch eine genaue Analyse deiner Arbeit und deiner Zeit, deines Arbeitstags vor und das ist der erste Schritt zu einem besseren, zu einem optimalen Zeitmanagement. Denn, wie sage ich so häufig, produktives Arbeiten ist immer bewusstes Arbeiten. Das waren ein paar Punkte, die dich hoffentlich überzeugen, dich mal auf dieses Abenteuer einzulassen und so ein Zeittagebuch einfach zu führen. Dann wäre nämlich die Folgefrage, wie funktioniert das eigentlich? Wie führt man das am besten? Tja, und die Antwort ist sehr, sehr einfach, nämlich: Miss die Zeit, die du für eine bestimmte Aktivität benötigst und notiere dir die Aktivität und die Zeit. Punkt. That's it. Am besten tust du dies während des gesamten Tages, nicht nur während der Arbeitszeit. Denn du weißt ja auch, ich verstehe uns als ganzheitliche Menschen, ich unterscheide nicht so zwischen Arbeit und Freizeit. Ich tue das schon, aber unter dem Strich bin ich eine Person und eine Zeit meines Tages beschäftige ich mich mit irgendwelchen Aufgaben für die Arbeit und zu anderen Zeiten tue ich andere Dinge, aber ich bin immer dieselbe Person. So, wenn ich ein Zeittagebuch führe, dann mache ich das gerne sekundengenau, also echt mit einer Stoppuhr oder mit einer Tabelle oder so. Und dann trage ich die echte Startzeit ein, notiere die Aktivität und dann die Endzeit und meine Tabelle berechnet dann automatisch die Dauer, sobald ich mit der neuen Aktivität beginne. So, und ich mache das eben, also sekundengenau ist ein großes Wort, aber ich mache das wirklich auf die Minute genau. Wenn du das nicht möchtest oder dir das zu detailliert, zu mühsam ist, dann kannst du allenfalls auch einen Wecker alle 15 Minuten klingeln lassen und dann jeweils notieren, welcher Aktivität du gerade nachgehst. Das Problem ist halt, dass du alle 15 Minuten unterbrochen wirst. Du machst irgendeine Aufgabe, zum Beispiel ich nehme hier den Podcast auf und nach 15 Minuten macht es blum und ich muss notieren, ich nehme gerade einen Podcast auf. Dann bin ich natürlich raus und unterbrochen. Deshalb ist sicherlich besser und effektiver das Sekunden- oder Minutengenaue Zeittagebuch. Und dieser Aufwand, der lohnt sich. Am Ende des Tages wirst du dann vielleicht so 50 oder 100 Einträge haben, so in dieser Größenordnung. Dann bist du noch nicht ganz durch, sondern geh diese Einträge durch und vergib Kategorien für die einzelnen Einträge. Am Schluss kannst du dann zusammenzählen, wie viel Zeit du für welche Kategorie aufgewendet hast. Die Kategorien kann die Art der Aufgabe sein, zum Beispiel telefonieren, Pause, E-Mails oder sowas. Das können auch Projekte sein, wenn du sehr projektbezogen arbeitest. Das können aber auch so die größeren Bereiche sein, zum Beispiel Marketing und jetzt habe ich irgend sonst was gemacht, keine Ahnung, jetzt habe ich Vertrieb gemacht und jetzt habe ich dieses und jenes gemacht. So, es geht darum, dass du am Schluss siehst, ist das wirklich, will ich wirklich so viel Zeit in diese eine Aktivität, in diesen einen Bereich, in dieses eine Projekt investieren oder nicht? Ist das mehr, als ich gedacht habe oder weniger? Wie sieht das aus? Also da geht es schon so ein bisschen um die spätere Auswertung dann. Am besten führst du das Zeittagebuch übrigens über mehrere Tage, im Idealfall sogar über die ganze Woche. So erhältst du einen umfassenden Einblick, wohin bei dir die Zeit eigentlich fließt und die Ausnahmen und diese verrückten Tage, die haben nicht mehr so ein großes Gewicht. Also, schreib einfach auf, wie lange du für eine bestimmte Aktivität benötigst, fertig. Am Ende des Tages vergibst du Kategorien für die einzelnen Einträge und dann folgt der nächste Schritt, nämlich die eigentliche Analyse. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, bei der Analyse wirst du sehr schnell erkennen, wo du für dich persönlich Optimierungsbedarf siehst. Man höre, wo du für dich persönlich Optimierungsbedarf siehst. Es geht keineswegs darum, keine Sekunde zu verschwenden und jede Minute mit etwas Sinnvollem zu nutzen und noch mehr in den Tag reinzupressen, sondern es geht darum zu schauen, Wo kannst du etwas optimieren? Wo hast du Zeitspannen? Wo hast du Aufgaben? Wo hast du ganze Bereiche, die du noch nicht gut oder optimal für dich nutzt? Und das kann durchaus auch heißen, dass du am Ende des Tages siehst, oh mein Gott, ich mache viel zu wenig Pause. Und deshalb bin ich am Nachmittag so unglaublich ineffizient. Und dann wäre die Optimierung, mehr Pause zu machen oder sowas. Oder vielleicht beschäftigst du dich viel mehr mit deinen E-Mails, als du eigentlich willst oder für nötig erachtest. Oder vielleicht erledigst du viel zu viele dieser kleinen Aufgaben, die kaum Wirkung zeigen, aber unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen. Oder vielleicht erkennst du, dass du eine halbe Stunde länger schlafen kannst, wenn du beim Frühstück auf Surfen im Internet verzichtest. So, solche Kleinigkeiten, darum geht es. Interessant wird dann auch deine Effizienzrate. Nimm doch mal die Zeit, die du tatsächlich gearbeitet hast und teile die durch die Zeit, die du im Büro warst. Mit Zeit, die du tatsächlich gearbeitet hast, meine ich die Zeit, während der du wichtige, wirkungsvolle Aufgaben erledigt hast. E-Mails abrufen, Schreibtisch aufräumen, ist zwar wichtig, oder mit den Kollegen nach der Sitzung 15 Minuten über das Wetter diskutieren, das gehört vielleicht jetzt nicht unbedingt zu dieser Zeit, die du tatsächlich gearbeitet hast. Sowas. Sagen wir mal, du erreichst dann eine Rate von 25%. Das bedeutet, du arbeitest an deinem 8-Stunden-Tag effektiv nur 2 Stunden. Ist das schlecht? Nicht unbedingt. Wahrscheinlich ist das sogar normal. Wenn du für deine Zeit bezahlt wirst, du also angestellt bist, mag das noch irgendwo aufgehen, sofern du es schaffst, deine Aufgaben zu erledigen. Aber wenn du selbstständig oder Unternehmer bist, dann hängt dein Einkommen von diesen 2 Stunden ab. Probier dann mal aus, ob du deine Arbeit nicht tatsächlich in 2 oder vielleicht 2,5 Stunden erledigen kannst und dann nichts anderes mehr tust, dann nach Hause gehst oder irgendwie sonst irgendetwas machst, was dir eben gerade Spaß macht. Also man kann nicht sagen, du musst mindestens eine Rate von XY% haben, damit du produktiv, effizient, effektiv, glücklich und zufrieden bist, sondern es kommt schon sehr auf dein subjektives Empfinden drauf an und vor allem kommt es auf die Frage drauf an, könnte ich nicht in dieser Effizienzzeit alle meine Aufgaben erledigen und dann in der restlichen Zeit mit dem Hund spazieren gehen oder mit den Kindern spielen gehen? Wäre das nicht besser? Schlicht und einfach. Ja, und dann nochmal hier der Hinweis an dieser Stelle. Immer wenn ich selber ein Zeittagebuch führe, dann geschieht eben noch etwas anderes. Das habe ich vorhin auch schon angesprochen. Allein die Tatsache, dass ich mir selber Rechenschaft über meine Arbeit gebe, und es geht um nichts anderes. Du musst nicht Rechenschaft mir gegenüber, deinem Chef, deinen Kunden abgeben, sondern nur dir selber. Also allein diese Tatsache hilft mir schon, dass ich mich besser auf die Arbeit fokussiere und weniger ablenken lasse. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, willkommener Nebeneffekt. Also, nochmal in Kürze. Erstens, öffne deine Tabellenkalkulation oder leg von mir aus ein Blatt Papier auf deinen Tisch. Zweitens, halte minutengenau fest, wie viel Zeit du für welche Aktivität benötigst. Drittens, vergib am Ende des Tages dir sinnvoll erscheinende Kategorien. Viertens, miss deine Effizienzrate, also tatsächlich gearbeitete Zeit geteilt durch Zeit im Büro. Und fünftens, analysiere deine Ergebnisse und optimiere dort, wo es dir sinnvoll erscheint. Lass uns hier beim letzten Punkt noch ein wenig verweilen, nämlich bei der Analyse. Das Zeittagebuch, das du jetzt vor dir liegen hast, das hilft dir nicht nur, deine Zeitfresser ausfindig zu machen, sondern es kann auch ein erster Schritt sein hin zu einer guten Zeitplanung. In meinen Coachings halte ich meine Kunden oft dazu an, mal ihre ideale Woche aufzuzeichnen. Die ideale Woche ist ein gutes Hilfsmittel, um sich zu entscheiden, wie wir unsere Prioritäten setzen möchten. Sie ist keine Tages- oder Wochenplanung, sondern ein Leuchtturm, der uns dabei hilft, weniger reaktiv zu sein und dafür proaktiver zu leben und zu arbeiten. Die ideale Woche habe ich übrigens in der Folge 196 meines Podcasts vorgestellt und die findest du unter ivanblatter.com/196. Wenn du eben zuerst ein Zeittagebuch führst oder geführt hast, dann hast du eine gute Ausgangsbasis für deine ideale Woche. Du kannst deine Arbeiten, also die Dinge, die du tust, nun besser beurteilen. Zudem hast du deine Arbeiten in Kategorien eingeteilt und die wiederum kannst du für deine ideale Woche weiterverwenden, wo es eben Sinn macht. Neben der idealen Woche halte ich ja auch das Time-Blocking für eine höchst wirksame Planungsmethode, eigentlich die beste, die ich im Moment kenne. Auch darüber gibt es natürlich eine Podcast-Folge, das wäre dann die Folge 256, zu finden unter ivanblatter.com/256. Zudem kannst du dir eine genaue Anleitung zum Time-Blocking bei mir holen. Alles, was du dazu tun musst, ist, dich in meinen Newsletter einzutragen und als kleines Begrüßungsgeschenk und als kleines Dankeschön bekommst du dann eine Anleitung zum Time-Blocking als PDF. Ja, und wo kannst du das tun? Ganz einfach unter produktiver.ch/kalender. Also, wenn du Time-Blocking betreiben möchtest, bekommst du durch dein Zeittagebuch nützliche Hinweise, wie du am besten planst und wie du deine Prioritäten setzen solltest. Das Tagebuch hilft dir direkt bei der Planung, aber eben auch bei der Kontrolle deiner Planung. Apropos Prioritäten setzen, ich habe einen unglaublich interessanten Artikel von Ke Hai gelesen. Ich weiß nicht genau, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. In jedem Fall ist er ein hochintelligenter Berater, Coach, der sich auch so in meinem Bereich Produktivität herumtümmelt. Der war früher Banker, also glaube Vermögensverwalter, wenn ich mich recht nicht täusche, direkt an der Wall Street in New York, also ein richtiger Banker, und hat irgendwann die Nase voll und hat sich selbstständig gemacht. Und er hat sich viele Überlegungen gemacht, was er eigentlich will im Leben, was eigentlich Produktivität bedeutet, was Arbeit an sich bedeutet und so weiter. Und da hat er eben einen Artikel geschrieben, ich weiß jetzt die Überschrift nicht mehr ganz genau. Es geht auf alle Fälle darum, sich zu überlegen, welche Aufgaben die größtmögliche Hebelwirkung entfalten. Und inzwischen habe ich den Titel dieses Artikels wieder. Der heißt nämlich «The Magic of Doing $10,000 per Hour Work». Auf den werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. In diesem Artikel teilt er seine Aufgaben in $10, $100, $1,000 und $10,000 Aufgaben auf. Es geht dabei nicht darum, dass man durch die einzelne Aufgabe den entsprechenden Betrag tatsächlich verdient, sondern es geht darum, wie sehr sich eine bestimmte Investition in der Zukunft auswirken wird. Wenn du also eine $10,000 Aufgabe identifizierst, eine, die dir für die Zukunft enorm viel bringt, dann solltest du möglichst jeden Tag einen kleinen Teil deiner Zeit dafür aufwenden, sodass du Schritt für Schritt deinem Ziel näher kommst. Ein Beispiel, mein Buch «Arbeite klüger, nicht härter», das war so eine $10,000 Aufgabe. Da habe ich ja unglaublich viel Zeit investiert, bis das Buch dann endlich erschien, bis es endlich da war. Das hat aber auf meine Marke eingezahlt, das hat meine Positionierung verstärkt, das hat meine Bekanntheit auch erhöht und überhaupt werde ich mit einem Buch in einem Verlag anders wahrgenommen als eben ohne Buch. Das war so eine klassische $10,000 Aufgabe jetzt in meinem Bereich. Die $10,000 Aufgaben, sie sind auch irgendwo verwandt mit den Aufgaben im Eisenhower Quadranten, wichtig, aber nicht dringend. Es sind eben häufig die Dinge, die wir gerne auf später verschieben, weil sie nicht so laut schreien wie andere Aufgaben. Dafür ist aber ihre Hebelwirkung riesig. Deshalb ist es wichtig, dass du dir immer wieder bewusst Zeit nimmst, um eben solche Aufgaben auszumachen, zu erkennen und dich ihnen zu widmen. Auf der anderen Seite der Skala oder am anderen Ende der Skala befinden sich dann die $10-Aufgaben. Da gehören gemäß Hai, dem Autoren, zum Beispiel die E-Mails hin. Er sagt, weil die E-Mails einfach eintrudeln, ohne vorab priorisiert zu sein und jeder dir eine Mail schicken kann, wirst du beim Abarbeiten der E-Mails zwar sehr geschäftigt sein, aber unter dem Strich wird nicht sehr viel dabei herausschauen. Das ist natürlich sehr spitz formuliert, klar. Natürlich gehört das Abarbeiten der Mails zur Arbeit und wenn du ein Angebot versendest, das in der Folge angenommen wird, dann war diese Mail natürlich mehr als $10 wert in dem Sinn. Aber du verstehst schon, worauf er hinaus will. Also, ähnlich wie bei der Eisenhower-Matrix kann dir eine Einteilung in den Wert der Aufgaben vor Augen führen, wo du deine Prioritäten setzen solltest, was dich wirklich weiterbringt in der Zukunft. Und darum geht es eigentlich unter dem Strich. Das heißt, du könntest jetzt also hingehen und bei der Analyse deines Zeittagebuchs in der Spalte ganz hinten in deiner Tabelle halt $10, $100, $1000 und $10,000 hinschreiben und dann bekommst du auch einen Hinweis, in welche Richtung es gehen soll und welche Aufgaben du künftig vermeiden, eliminieren oder aussortieren solltest. Das ist ein bisschen so, dass das Aschenputtelprinzip, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. So kannst du eben mit dem Zeittagebuch die ja, minderwertigen Aufgaben ausmachen und dafür sorgen, dass die hochwertigen Aufgaben mehr Zeit bekommen. Der Analyse deines Zeittagebuchs kannst du noch weitere interessante und hilfreiche Hinweise entnehmen. Zum Beispiel könnte man auch die Rollenverteilung heranziehen. Es gibt ja drei Rollen. Unternehmer, Manager und Fachkraft. Das ist nicht meine Unterscheidung, sondern die habe ich bei Stefan Merath kennengelernt. Er hat die in seinem sehr, sehr, sehr lesenswerten Buch «Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer» vorgestellt. Auf dieses Buch werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Wie unterscheiden sich diese drei Rollen? Ich fange mal hinten an. Die Fachkraft ist der Macher. Jemand, der seine To-Do-Liste abarbeitet. Die Fachkraft reagiert auf Ereignisse, Aufgaben und Probleme. Sie lebt damit sehr in der Gegenwart. Visionen, neue Ideen sind nicht so ihr Ding. Regeln engen sie ein, denn schließlich weiß die Fachkraft genau, was wie zu tun ist. Der Manager ist jemand, der für Ordnung sorgt und Systeme entwickelt. Er steuert die Arbeit der Fachkräfte, er definiert Abläufe, Strukturen, Standards und kontrolliert, ob sich alle daran halten. Blöderweise wissen es die Fachkräfte immer besser und der Unternehmer mit seinen ständig neuen Ideen und Visionen bringt Unruhe ins System. Der Unternehmer ist nämlich der, der Visionen entwickelt. Der Träumer, der Visionär, der Zukunftsgerichtete. Er sieht lauter Gelegenheiten und will seine Träume verwirklichen. Die Fachkräfte und Manager sind leider diejenigen, die bremsen. Man könnte also sagen, die Fachkraft arbeitet im Unternehmen, Manager und Unternehmer am Unternehmen. Ich möchte hier nicht weiter in die Details gehen, weil diese Rollenverteilung ein ganzes Kapitel für sich ist und auch sehr, sehr wertvoll sein kann bei der Analyse. Mehr dazu erfährst du eben zum Beispiel in meiner Team Productivity Plattform. Hier geht es mir um etwas anderes. Die bewusste oder häufig sogar unbewusste Durchmischung dieser Rollen führt zu vielen Problemen. Unternehmer und Manager sind häufig komplett überlastet, weil sie sich eher wie Selbstständige verhalten und alles machen. Das heißt, der Unternehmer ist gleichzeitig auch Fachkraft und Manager. Der Manager ist gleichzeitig Fachkraft und Führungskraft und Manager. Und niemand fokussiert sich auf seine Rolle, weil ja der Unternehmer und Manager ohnehin alles macht oder sich überall einmischt. Ein Team kann nicht produktiv funktionieren, wenn jemand alle Rollen besetzt. Ja, und hier schließt sich der Bogen zum Zeittagebuch. Bei der Analyse wirst du erkennen können, welche Rollen du regelmäßig einnimmst. Du kannst dich dann fragen, ob das so richtig ist und deiner eigentlichen Rolle entspricht. Erkennst du, dass du viel zu oft in der falschen Rolle tätig bist, ist das eine wichtige Erkenntnis. So kannst du da bewusst etwas anderes machen, so kannst du da ganz bewusst eine Veränderung herbeiführen. Aber das musst du zuerst mal erkennen. Und genau dabei hilft dir auch das Zeittagebuch. Du kannst also ganz hinten in einer weiteren Spalte auch angeben, welche Aktivitäten, welche Aufgaben eine Fachkraftaufgabe sind, welche Manageraufgaben sind und welche Unternehmer sind. Natürlich wirst du nie ganz alleine nur deine dir zugeschriebene Rolle wahrnehmen können, aber es geht darum, die anderen Rollen so weit wie möglich zu reduzieren und dich vor allem Aufgaben, die zu deiner Rolle passen, zu widmen. Es gibt noch eine weitere Rollenunterscheidung, die will ich hier nur ganz schnell mal ansprechen, nämlich die zwischen Maker und Manager. Auch da habe ich natürlich eine Podcast-Folge, in der ich diese beiden Rollen genau beleuchte. Auf die werde ich selbstverständlich auch in den Shownotes verlinken oder du findest sie unter ivanblatter.com/199. Es gibt Berufe, die eindeutig der Rolle des Machers, Makers, zugeordnet werden können. Zum Beispiel Programmierer und Positionen, die, wie der Name schon sagt, eine Managerrolle verlangen. Diese Trennung ist aber meistens nicht sehr eindeutig. Auch ein Macher ist zeitweise im Manager-Modus, wenn er zum Beispiel ein Projekt koordinieren oder planen muss, oder ein Manager ist im Macher-Modus, wenn er während einer längeren Zeitdauer über einer Aufgabe brüten muss. Ja, und auch hier wieder. Anhand des Zeittagebuchs kannst du sehr schnell erkennen, ob du oft zwischen Macher- und Manager-Modus hin und her springst. Wenn das der Fall ist, solltest du versuchen, diese Arbeiten besser zu bündeln, denn sonst verbrauchst du viel mehr Energie als nötig. Wirst du oft unterbrochen, kommst du im Machermodus auch nie auf das mögliche Effizienzlevel, weil bei jeder Unterbrechung deine Konzentration augenblicklich zusammenfällt. So, jetzt weißt du also, weshalb sich ein Zeittagebuch auch für dich lohnt. Du weißt, wie man das grundsätzlich erstellt. Du weißt, wie du es dann analysieren kannst. Tja, und jetzt fehlen noch ein paar Tooltips, nämlich wie führst du jetzt das ganz, ganz konkret? Und hier habe ich dir einige Dinge zusammen gesammelt. Es gibt nämlich unglaublich viele Möglichkeiten, wie man ein Zeittagebuch führen kann. Ich will zuerst mit den einfachen Tools beginnen, dann mit den, sagen wir mal rein digitalen Tools und dann schlussendlich auch noch mit automatischen Tools. Ja, all das gibt es. Also, lass uns bei den ganz einfachen Tools beginnen. Du kannst nämlich ein Zeittagebuch ganz einfach auf Papier führen. Ja, es gibt da noch sowas, das nennt sich Blatt und Stift und häufig funktioniert das auch heute noch. Ich weiß, ich bin ein digitaler Verfechter, ich arbeite, ich glaube, ich kann sagen, überhaupt nicht mehr auf Papier, sondern alles digital. Aber wenn dir Papier Spaß macht, mein Gott, nutze Papier. Es kommt ja darauf an, dass du mit dem Instrument zurechtkommst und daran Freude hast. Und es geht nicht darum, ob ich das cool oder toll finde. In jedem Fall gilt für das Zeittagebuch, das kannst du problemlos auf Papier führen. Das hat übrigens einen kleinen Vorteil, nämlich dein Blatt Papier, wo du deine Einträge notierst, liegt immer vor dir. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du eben dran denkst und tatsächlich dein Zeittagebuch konsequent führst. In eine ähnliche Kategorie gehört das nächste Instrument, nämlich deine Tabellenkalkulation, also sprich Excel oder Numbers oder Google Sheets oder welche auch immer. Dieses Tool hat einen kleinen weiteren Vorteil, nämlich die halbautomatische Auswertung. Du kannst nämlich einfach deine Zeit eingeben, wann du mit einer Aktivität beginnst und von mir aus die Endzeit und dann hast du automatisch ausgerechnet, wie lange du für diese Aktivität brauchtest. Auch beim Kategorisieren geht es natürlich einfach in einer Tabellenkalkulation. Papier, Tabellenkalkulation, das sind die naheliegenden Instrumente, Tools, um ein Zeittagebuch zu schreiben. Dann gibt es auch tatsächlich Hardware, um ein Zeittagebuch zu erstellen. Zum Beispiel gibt es so einen Oktaeder, das ist ein achtseitiger Würfel mit dem Namen Zei, also Zei wie Zeit ohne T. Das ist ein Würfel mit 8 Seiten, wie gesagt, also ein Oktaeder, wo du auf jede Seite deine Tätigkeit aufschreiben kannst, zum Beispiel E-Mails oder Marketing oder Meetings oder was weiß ich. Und jetzt, wenn du den Würfel, oder das ist eben kein Würfel, wenn du den Oktaeder drehst, wird genau die Zeit für die Tätigkeit gemessen, die jetzt ganz oben ist. Also wenn du ihn so drehst, dass das E-Mail-Symbol ganz oben ist, dann wird halt eben die Zeit erfasst, die du für E-Mails brauchst. Wenn du es dann weiter drehst auf Anrufe, dann wird eben automatisch die Zeit gemessen, die du für deine Anrufe brauchst und so weiter. Man muss es sehen, du musst das mal googeln. Zei heißt das Zei von Timeular, also Time wie Zeit auf Englisch und dann noch Ular hinten dran. So, ich werde natürlich auch einen Link in die Shownotes setzen. Der Charme dieser Lösung ist folgender. Erstens mal hast du diesen Oktaeder immer vor dir auf dem Tisch stehen, das heißt, du denkst eher dran, deine Zeit zu erfassen. Zweitens sieht es einfach auch hübsch aus. Drittens ist es so halbautomatisch, du musst wirklich nur dieses Ding drehen und dann weiß die Software, mit der dieser Oktaeder verbunden ist, weiß dann automatisch, welche Seite oben ist und erfasst dann eben die Zeit für die entsprechende Tätigkeit. Wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Die zugehörige Software dazu übrigens, die bietet noch viel mehr Vorteile. Wenn dir 8 Kategorienbereiche nicht reichen, kannst du da beliebig weitere natürlich noch erfassen. Nehmen wir an, du willst die Bereiche messen oder die Projekte, hast 10 oder 12. dann kannst du 8 über diesen Octaeder und 4 weitere über die Software zum Beispiel messen. Tolle Sache, sieht toll aus, ist sehr praktisch und ist so die Verbindung zwischen analog und digital. Also du schreibst dir dein Zeittagebuch nicht einfach auf einen Zettel, aber hast trotzdem etwas Handfestes im wahrsten Sinne des Wortes. Die Auswertung geschieht dann über die Software. Und damit wären wir bei der dritten Kategorie, nämlich der klassischen Zeiterfassungssoftware, wie zum Beispiel Toggle oder Harvest. Das sind zwei bekannte. Verzeih mir, wenn ich hier alles nur lauter amerikanische Tools vorstelle. Das sind halt die, die ich am besten kenne. Ich bin sicher, es gibt auch deutsche Pendants, aber das sind so die großen Standard-Tools, die es schon seit Ewigkeiten gibt und die wirklich ausgereift sind. Toggle oder Harvest, das sind halt eben Tools, die laufen bei dir auf dem Computer oder im Browser oder auf dem Smartphone oder auf welchem Gerät auch immer. Ja, und dann drückst du halt auf Start, wenn du beginnst mit deiner Tätigkeit, auf Stopp, wenn du damit fertig bist. Der Vorteil von diesen digitalen Softwarelösungen ist natürlich, dass du die Auswertung halt auch automatisch im Tool selber machen kannst und du kannst die Zeit für Projekte messen, für Aktivitäten, für Bereiche, egal was. Das ist sehr, sehr bequem und praktisch. Teilweise sind diese Tools sogar auch teamfähig, sodass dein ganzes Team ein Zeittagebuch schreiben kann und so weiter. Ursprünglich sind diese Tools natürlich dafür gedacht, wenn du nach Stunden, nach Zeit abrechnest, Anwälte zum Beispiel oder teilweise, wenn du eine Agentur hast oder bist oder sowas. Aber man kann diese Tools durchaus auch für ein Zeittagebuch nutzen und die sind teilweise sogar kostenlos nutzbar, zum Beispiel Toggle. Harvest bin ich mir nicht ganz sicher. Das Problem hier ist lediglich, dass man häufig vergisst, den Timer zu starten und oder zu stoppen, nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Starten ist weniger das Problem, diese Software meldet sich meistens, wenn du über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel 15 oder 20 Minuten, keine Zeit erfasst, dann fragt die Software nach, ob du noch da bist, ob du nicht Zeit erfassen willst. Aber das Stoppen wiederum, da kann die sich dich natürlich nicht darauf hinweisen. Ja, und dann gibt es noch eine spezielle Kategorie bei diesen digitalen Tools. Das sind nämlich Programme, die im Hintergrund deines Computers hocken und sozusagen beobachten, was du tust und anhand des Programms versuchen abzuschätzen, ob das eher eine produktive oder eine unproduktive Tätigkeit ist. Für Mac gibt es zum Beispiel Timing, so heißt die App, das Tool. Für Mac und Windows gibt es aber auch Rescue Time. Auch auf diese Tools werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Hier ist halt der besondere Charme, dass du siehst, welche Tools, welche Programme du wie lange nutzt und teilweise, ich glaube, bei beiden Tools sogar bis auf das Dokumentenlevel runter. Also du siehst dann am Abend bei der Auswertung, du hast eine Stunde Microsoft Word gearbeitet, davon waren 20 Minuten für das Konzept beim Projekt XY und dann 30 Minuten war der komplexe Brief für den Kunden und so. Also du siehst das bis aufs Level runtergebrochen und kannst danach deine Kategorien vergeben. Der besondere Charme dieser Lösungen ist natürlich, dass du nichts tun musst. Nur am Schluss die einzelnen Aktivitäten kategorisieren, zuteilen. Die Aufzeichnung an sich, die geschieht automatisch und vor allem auch wirklich sekundengenau. Also wenn du nur mal schnell rüber zu deinem Mailprogramm switcht und nur mal schnell in den Posteingang schaust, einmal kostet dich das vielleicht 7 Sekunden, wenn du das natürlich 100 Mal machst am Tag, dann kostet dich das 100 mal 7 Sekunden und das summiert sich auf. Und am Abend siehst du im Zeittagebuch, mein Gott, wie häufig bin ich denn ins Mailprogramm gesprungen, das kann doch nicht sein. Also das ist dann eben dieser Charme von dem automatischen Tracking, das ist so genau und so granular wie keine andere Lösung. Das sind diese Kategorien, die ich dir anbieten kann, die ganz einfachen Lösungen wie Papier oder Excel oder Tabellenkalkulation. Dann gibt es die Verbindung zwischen analog und digital in Form des ZEI, dieses Ding, das du auf deinem Tisch stehen hast. Es gibt ganz normale Zeiterfassungstools wie Toggle und Harvest und es gibt das automatische Tracking wie zum Beispiel Timing für Mac oder Rescue Time für Mac und Windows. So, damit hast du es. Ein Zeittagebuch mag eine mühsame Aufgabe sein. Doch kaum eine andere Übung gibt dir so schnell eine so genaue Analyse über dich, deine Arbeit, deinen Umgang mit der Zeit und zeigt dir sofort, wo der Schuh drückt. Probiere es also unbedingt mal aus. Doch Erfassen alleine genügt natürlich nicht. Die wahren Schätze erkennst du danach bei der Analyse und vor allem beim Ableiten von Veränderungen, von Maßnahmen. Wenn du die dann auch konsequent umsetzt, kannst du deine Effizienz und Effektivität locker und massiv erhöhen. Ohne Nachteile, ohne Stress, ohne Hektik, einfach nur indem du für 2, 3 bis 5 bis 7 Tage ein Zeittagebuch führst. Ja, das war eine lange, ausführliche Folge mit vielen, vielen Links und Tools, die ich erwähnt habe. All die findest du natürlich in den Shownotes, direkt in deiner Podcast-App. Oder du kannst dir diese Folge auch nachlesen mit all den Tipps und Links und was weiß ich. Seit einiger Zeit erstelle ich zu jeder Podcast-Folge etwas ausführlichere Shownotes. Man könnte auch sagen, einen ganzen Artikel, wo du dann das Gesagte nochmal nachlesen kannst. Selbstverständlich aufbereitet. Das ist nicht einfach ein Transkript, sondern die ganzen Äs und Ös und die Exkurse, die ich manchmal hier einfließen lasse, die sind dann halt weg, sondern du hast einen schönen Text, wo der auf den Punkt kommt. Und diesen Text findest du auch dort, wo du die Podcast-Folge auch anhören kannst, nämlich immer, ja, was sind denn das, Shownotes oder beim Artikel zum Podcast. Ich weiß gar nicht, ob das einen speziellen Namen hat. Für diese Folge ist der Link in jedem Fall ivanblatter.com/268, denn das hier war die 268. Folge meines Podcasts. Wenn du übrigens dir mal einen Überblick über alle Folgen verschaffen möchtest, dann kannst du das auch in deiner Podcast-App tun natürlich oder unter ivanblatter.com/podcast. Welche Überraschung. Ja, und damit bin ich durch. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und wir hören uns bestimmt nächste Woche wieder. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Ivans Newsletter. Alle Infos unter produktiver.ch/newsletter.